Das war jetzt schon Predigt ohne Ende. Dankeschön. Also wenn euch das, was ich jetzt zu sagen habe, euch nicht sagt, ich glaube, da können wir alle schon was mitnehmen. Ne? Eine Mutter sitzt mit ihrem Sohn im Grundschulalter im Gottesdienst. Dem Jungen wird langweilig. Er rutscht auf dem Stuhl hin und her und gähnend sagt er, mir ist langweilig. Die Mama antwortet, nur noch ein paar Minuten. Um ihn zu beschäftigen, gibt sie ihm ein Buch zum Anschauen. Aber nach einer Weile muss was Neues her. Stift und Papier zum Malen. 1 bis 2 Minuten funktioniert das ganz gut, aber die Mutter merkt, der Junge ist schon wieder oder immer noch unruhig und gelangweilt. Sie versucht es mit Kuscheln auf dem Schoß, selber etwas aufmalen und das Buch nochmal anbieten. Ihr kennt das, ne, ihr Mamas? Und dann plötzlich sieht sie ihrem Sohn an, wie er überlegt und nach einer Lösung sucht. Er schreibt etwas auf seinen Zettel, hält ihn hoch, damit der Pastor ihn lesen kann. Und darauf steht, wie lange dauert das hier noch? Der Junge wartet. Er wartet, dass der Gottesdienst zu Ende ist. 5 Jahre unseres Lebens verbringen wir angeblich mit Warten. An der Bushaltestelle, beim Arzt, beim Anruf in der Telefonhotline. Das kann mal ganz nett sein, aber oft nervt es uns doch gewaltig. Ne? Wir warten. Und das in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, alles sofort zu bekommen. Amazon und Co. lässt grüßen. Vor allem in der Adventszeit wird das Warten bei uns sehr zelebriert. Seit Hunderten von Jahren verbringt ein Fünftel der Menschheit einen ganzen Monat mit Warten. Macht das Sinn? Oder ist es nur eine liebgewordene Tradition? Übrigens, in 24 Wochen ist der erste Advent. 24 Sonntage. 24 Türchen. Auch in unserem Alltag wollen wir, wie beim Adventskalender, unbedingt wissen, was hinter diesen Türchen ist. Was wird auf mich zukommen? Welche Entscheidung wird richtig sein? In was für eine Beziehung sollte ich investieren? Wo werde ich in 2, 5 oder 10 Jahren leben und arbeiten? Wird es zu einem dritten Weltkrieg kommen? Wir warten nicht gerne und wollen alles vorab wissen, alles sofort erleben und bekommen. Oder bedeutet das Warten in der Adventszeit und in unserem Leben vielleicht, dass das, worauf man wartet, etwas ganz Besonderes ist? Die Bibel ist voll von Geschichten mit Menschen, die warten müssen. Und ich will euch ein paar Beispiele geben. Da sind zum Beispiel Abraham und Sarah, die auf ein Kind warten. Gott hat es ihnen versprochen. Aber die Jahre, ja die Jahrzehnte ziehen ins Land und Sarah wird nicht schwanger. Erst als die beiden fast 100 sind und Sarahs biologische Uhr schon längst abgelaufen ist, bekommen sie den lang ersehnten und versprochenen Sohn. Wir lesen dazu in der Bibel, Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Da ist zum Beispiel das Volk Israel. Schon seit Abraham bestand die Verheißung Gottes, dass das Volk das Land Kanaan als sein Eigentum besitzen sollte. Wie lange mussten die Israeliten in Ägypten aushalten und warten, bis sie frei waren, um ins verheißene Land überhaupt loszugehen? 430 Jahre. Und als sie endlich unter der Führung Moses auf den Weg sich machten, brauchten sie 40 Jahre für 200 Kilometer. Also das ist ungefähr von Hering nach Wiesbaden oder Bamberg. Ne? Da ist zum Beispiel Mose, der von Gott bestimmte Retter, der das Volk Israel aus Ägypten herausführte. Gott verordnete ihm 40 Jahre Ausbildung am Hof des Pharao und anschließend nochmal 40 Jahre als Viehhüter bei seinem Schwiegervater in der Wüste, bis er so weit war, dass er seine eigentliche Lebensaufgabe erfüllen konnte. Da ist zum Beispiel der intelligente und begabte Theologe Paulus, der nach seiner Hinwendung zum Glauben an Jesus erst einmal 3 Jahre in der Versenkung verschwand, bis er seinen Dienst als Apostel aufnahm. Und ein letztes Beispiel, da sind die beiden Senioren Simeon und Hanna. Die haben ihr ganzes Leben lang auf den Messias gewartet, den versprochenen Erlöser. Und dann kurz vor ihrem Tod das Baby Jesus in den Armen gehalten. Gottes Mühlen mahlen langsam, sagt ein Sprichwort. Gott hat anscheinend kein Problem damit, uns Menschen warten zu lassen, bis der wirklich passende Zeitpunkt für ein Ereignis gekommen ist. Und das ist nicht nur in unserem persönlichen Leben so, das ist auch so, wenn es um die Geschichte Gottes mit seinem Heilsplan für uns Menschen geht. Immer wieder ließ Gott ausrichten, dass einmal der Messias kommen wird, um die Menschen von ihrer Schuld und ihrer Trennung von Gott zu befreien und um das Volk Israel zu erlösen. Bis es dazu kam, vergingen ein paar tausend Jahre. Wir lesen zum Beispiel im Segen des sterbenden Jakob über seinen Sohn Judah. Judah, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Bis es soweit war, vergingen von diesem Moment an 1800 Jahre. Später trat Jesaja auf und kündigte den Messias an. Diese Texte kennen wir vor allem aus der Advents- und Weihnachtszeit. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Aber von Jesaja bis zu dem Zeitpunkt, dass Jesus geboren wurde, vergingen 700 Jahre. Aber dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Warum die Zeit erst erfüllt war, als der römische Kaiser Augustus seine berühmte Volkszählung machen ließ, erfahren wir in der Bibel nicht. Millionen von Juden hatten mehr oder weniger intensiv auf diesen Moment gewartet. Warum das Warten ausgerechnet jetzt ein Ende hatte? Gottes Zeitplan sah es so für richtig an. Jakobus, ein Bruder von Jesus und Gemeindeleiter in Jerusalem, hat circa 60 Jahre später, nach der Geburt Jesu, auch ein Problem mit dem Warten und vor allem der Geduld beim Warten. An Himmelfahrt hatte Jesus sich verabschiedet. Auf Wiedersehen, ich gehe jetzt in den Himmel zurück. Wartet auf mich. Alle Jünger glauben, Jesus kommt bald wieder. Dann holt er uns zu sich in den Himmel. Naja, einige Monate wird es dauern, aber ach doch nicht Jahre. Nichts passiert. 30 Jahre lang. Und die Christen werden ungeduldig, sind frustriert, fangen an zu fragen, kommt Jesus überhaupt wieder? Haben wir da was falsch verstanden? Auf den Falschen gehofft? liegen wir komplett daneben mit dem, was wir Christen hier veranstalten, mit unseren Gottesdiensten, mit unserer kirchlichen Arbeit? Jakobus sieht Handlungsbedarf. Er schreibt einen Rundbrief an seine Mitchristen. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. In dem Bibeltext von Jakobus ist von einem Bauern die Rede, der sich in Geduld übt und erst einmal scheinbar nichts tut. Er wartet geduldig auf die kostbare Ernte. Er übt sich in Geduld, bis Herbst- und Frühlingsregen kommt. Heißt das jetzt, der Bauer legt seine Hände in den Schoß und lehnt sich zurück? Wartet er auf das Ergebnis seiner Arbeit, ohne etwas dafür zu tun? Nein, er hat sehr wohl etwas für die Ernte getan und gearbeitet. Er kümmert sich um seine Gebäude und Maschinen, organisiert, dass er alles benötigte Material hat. Nach der letzten Ernte wird der Boden gepflügt und aufgelockert, damit, wenn der Regen den ausgedörrten Boden etwas weicher macht, er feinsäuberlich die Pflanzensamen aussehen und seine Felder bestellen kann. Er schafft, soweit es an ihm liegt, die Voraussetzungen für eine gute und reiche Ernte. Nach der getanen Arbeit überlässt er das Weitere dem genialen Wechselspiel von Sonne und Regen. Das Wachsen der Pflanzen und Reifen der Früchte hat er zwar nicht in der Hand, aber dass überhaupt etwas wachsen und reifen und werden kann, liegt sehr wohl an seiner Arbeit. Übertragen wir das einmal auf uns, auf unsere Familien und Beziehungen, die Gemeinde und Vereinsarbeit. Auch wenn so manches, was wir ausprobieren und bewerkstelligen, harte Arbeit ist und Geduld erfordert, auch wenn manche Sachen mehr Zeit beanspruchen, als uns lieb ist, auch wenn der sichtbare Erfolg noch etwas länger auf sich warten lässt, wir sollen, wollen und dürfen uns davon nicht verunsichern lassen. Wir sollen dranbleiben, einander motivieren, nachlässig werden, den Mut sinken lassen, das geht gar nicht. Bei aller Liebe und Geduld. Von nichts kommt nichts. Matthias, wir bräuchten jetzt mal das Bild. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses T-Shirt kennt. Übersetzt heißt das: Bitte sei geduldig. Gott ist noch nicht mit mir fertig. Wer von uns müsste dieses T-Shirt nicht 7 Tage in der Woche tragen? Und ich finde, darin stecken 2 Aussagen. Zum einen an meine Mitmenschen. Seid geduldig mit mir. Haltet meine Schwächen aus und tragt sie mit. Aber auch die Bitte an Gott. Hab Geduld mit mir. Forme mich immer weiter. Hilf mir zu werden, wie du mich gedacht hast. Lass mich ein Leben führen, das deinen Zielen dient. Ich will dir vertrauen. Kannst es wieder wegmachen, bitte. Seit Corona begegnet mir dieses Wort Vertrauen immer wieder, permanent. Ich bin noch nicht so ganz am Ende, was Gott mir da sagen will. In Liedern, in Texten, in einer Predigt, auf ganz unterschiedliche Weise. Und mir ist dabei ein Vers aus der Bibel ganz wichtig geworden. Jesus sagt: Erschreckt nicht, habt keine Angst. vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Dieser Satz verspricht nicht unbedingt, dass etwas Gutes auf mich wartet. Und trotzdem steckt so viel Hoffnung darin. Gerade stehen wir als Gemeinde ja auch vor der Frage, was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter? Unser Gemeindeleben ist in den letzten 3 Jahren sehr aufgewühlt worden. Einiges hat sich verändert und es ist unklar, was noch kommen wird. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Gott vertrauen. Das ist es, was wir brauchen. Ein Vertrauen, das uns stärken soll, uns die Angst nehmen soll. Und dann kommt wieder diese Ungeduld. Warten kann so anstrengend sein. Lohnt sich das Warten überhaupt noch? Diese Frage stellen sich auch die Menschen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist. Und sie bekommen gesagt, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Für mich steht da, werft euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Denn das steht fest. Schon bald wird der kommen, der angekündigt ist. Er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nur wer mir, Gott, vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Im Glaubensleben dieser Gemeinde scheint ein toter Punkt erreicht. So lange haben sie durchgehalten, so viel geopfert und gelitten, auch einiges erreicht und zum Glauben eingeladen. Doch jetzt geht ihnen die Kraft aus. Ihre Liebe zu Jesus, die ist ungebrochen. Aber ihre Enttäuschung darüber, dass Jesus sie anscheinend alleine lässt, wird immer größer. Sie sind am Ende ihrer Kraft und Geduld. Auch zeichnet sich ein Generationenwechsel ab. Die Alten, die von Anfang an dabei waren, die vielleicht mit Jesus selber durchs Land gezogen sind, die sich von den Wundern nicht nur haben erzählen lassen, sondern sie selber erlebt haben, die sterben nach und nach. Und die Jungen kennen die Geschichten Jesu nur aus Erzählungen, der Predigt und dem Eingebundensein in die Gemeinde. Und weil das, wofür sie sich so anstrengen, ausbleibt, fragen sie mit Recht, lohnt sich das Warten? Woran können wir erkennen, dass unsere Beharrlichkeit belohnt wird? Was könnte unserer Hoffnung wieder Kraft und neue Nahrung geben? Ja, sie brauchen Ermutigung und Zuspruch, Hilfe zum Durchhalten. Da lesen sie, dass zum Glauben Geduld gehört, um nicht zu verlieren, was als großes Ziel vor Augen steht. Der Hebräerbrief verweist auf die biblische Verheißung, ihr wisst doch, dass das so sein muss. Und er zitiert ein altes Prophetenwort, das vor Resignation schützen soll. Wir gehören nicht zu denen, die aufgeben. Wer pausiert, verliert. Aktiver Wartestand, so könnte man die Haltung nennen, die sich der Schreiber für die damals junge Kirche wünscht. Aktives Warten, das den vermisst, der kommen soll. So sollte die Gemeinde ihr Leben gestalten und sich nicht irre machen lassen in ihrem Vertrauen, gerade weil sich alles verzögert, jetzt schon seit fast 2000 Jahren. hätten die Empfänger vom Jakobusbrief gewusst, dass ihr 60 Jahre warten noch nichts war im Vergleich zu unseren 2000. Wie hätten sie sich verhalten? Ich frage mich, ob man mir und unserer Gemeinde anmerkt, dass wir auf Christus warten. Wird er vermisst? Und zwar sehnsüchtig liebend? Oder ist er bloß vermisst mit unbekanntem Schicksal und nicht mehr erwarteter Rückkehr? Wenn schon die ersten Christen Mühe hatten, Vertrauen und Hoffnung auf die Wiederkunft Christi aufrechtzuerhalten, wer kann es uns verdenken, dass wir uns schwer mit dem Warten tun? Mit Vertrauen und voller Hoffnung. Auf wen setzt du deine Hoffnung? Hoffst du, dass Gott eingreift und die Dinge zum Guten wendet? Paulus schreibt voller Überzeugung, Christus ist unsere Hoffnung. Für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Dieser Gott, der die Menschen liebt und seine Versprechen hält, der sagt, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Klar, wir sollen wie der Bauer planen und vorsorgen und über den nächsten Tag hinausdenken. Aber Gott steht uns dabei immer und immer wieder bei. Auch wenn wir manchmal lange auf ein sichtbares Ergebnis warten müssen. Gott verspätet sich nicht. Arno Backhaus hat das so schön formuliert. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt sein Glaubensbekenntnis 1943 wie folgt. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.